Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema Das Buch des Lebens. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein Thema, das in den vergangenen Jahrzehnten mal dran war, an einem Bibelstudientag wiederholen. Wir hatten das 1998, also immerhin vor 17 Jahren. Und die Aufnahme damals war nur Schweizerdeutsch. Und dann bekommt man halt Meldung aus dem nördlichsten Bundesland, dass sie Mühe hätten, diese Sprache zu verstehen. Und so war das schon mal ein Anstoß für mich, das Thema einmal zu wiederholen. Aber wir werden gleich sehen, es ist nicht einfach Wiederholung, sondern das Skript ist auch erweitert gegenüber 1998. Also es kommen auch ganz neue Gedanken da mit hinein heute. Bevor wir uns an das Buch des Lebens herantasten, indem wir versuchen, alle Hinweise der Bibel im Alten und im Neuen Testament miteinander zu betrachten und auf die Spur zu kommen, was und welche Pläne sich hinter diesem Buch des Lebens verbergen, wollen wir uns zunächst einmal beschäftigen, allgemein mit den Büchern der himmlischen Bibliothek. Und dazu lesen wir zu Beginn aus Offenbarung 20, ab Vers 12. Da finden wir das Gericht der Toten, das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron, das nach dem tausendjährigen Reich stattfinden wird. Unmittelbar bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft. Offenbarung 21, ab Vers 1. Da werden alle Verlorenen von Anfang an, von Kain an, vor Gott erscheinen. Sie werden auferstehen und trotzdem werden sie hier im Text übrigens Tote genannt. Und zwar, weil sie in Bezug auf Gott eben tot sind. Geistlich tot bleiben sie, auch wenn sie auferstehen. 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also hier sehen wir, es wird in der Mehrzahl von Büchern gesprochen. Und man bedenke gut, dieses Gericht wird nicht auf der Erde stattfinden. Denn Offenbarung 20, ab Vers 11, macht deutlich, und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Also wir sehen, die Erde entflieht, der Himmel auch, und trotzdem da steht der Thron und alle Toten werden auferstehen und vor diesem Thron erscheinen. Das macht klar, der Thron steht nicht auf der Erde. Und nebenbei gesagt, diese Aussage, die Erde entfloh und der Himmel, steht im Zusammenhang mit Hebräer 1, wo gesagt wird, dass eben der Moment kommen wird, wo diese Schöpfung aufgelöst wird. Das steht in Hebräer 1, Vers 10. Gott, der Vater, spricht zum Sohn: Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Also hier wird gesagt, dass alles vergehen wird, die ganze Schöpfung, aber nicht ins Nichts aufgelöst, sondern hier wird gesagt, sie wird verwandelt werden. 2. Petrus 3 sagt sogar, dass dann, bei diesem Zeitpunkt, alle Atome, die grundlegenden Bestandteile der Materie, werden aufgelöst werden im Brand. Und sogar von der Tatsache, dass diese Elemente, wie Petrus sie nennt, diese grundlegenden Bestandteile der Materie, sie werden im Brande zerschmelzen. Da haben wir also beides, die Auflösung der Atome und die Kernfusion, die Kernverschmelzung, die da erwähnt wird. Und so wird dieses Universum aufgelöst werden, aber eben nicht in nichts, sondern Gott wird es dann umwandeln in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jetzt ist klar, also auch diese Bücher, die da erwähnt werden, das sind nicht Bücher auf der Erde, sondern es sind Bücher aus der Bibliothek Gottes. Und der Bibeltext macht klar, hier in Offenbarung 20, Vers 12, dass die Toten gerichtet werden, und zwar detailliert, gemäß dem, was ein jeder gesündigt hat in seinem Leben. Nach ihren Werken. Das macht also klar, im Strafmaß wird es Unterschiede geben. Ein Hitler wird anders bestraft werden als ein guter Bürger, der verloren geht, weil er Jesus Christus nicht als seinen Retter annehmen wollte. Aber trotzdem macht die Bibel klar, die Pein wird in jedem Fall ewig sein, ohne Ende. Wer jedoch zu seinen Lebzeiten Buße getan hat, seine Schuld bereut und Gott bekannt hat im Gebet, der darf wissen, meine Einträge der bösen Taten sind gelöscht worden. Gelöscht aus dem Buch der Taten. Und jetzt schlagen wir dazu auf Psalm 51, dieser Bußpsalm von David. Und zwar nach seinem schweren Fall mit Ehebruch im Zusammenhang mit Bathsheba. Und da sagt er in Psalm 51, Vers 1, die meisten Bibeln zählen diesen Vers bereits als Vers 2. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Und das hebräische Wort hier für tilgen ist macha, auslöschen. Das heißt, eine Schrift wegmachen, eine Schrift auslöschen. Und dasselbe finden wir in Vers 9, beziehungsweise Vers 10. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Auch hier tilgen ist auslöschen. Um das noch mehr zu verdeutlichen, das Wort macha finden wir zum Beispiel in 4. Mose 6. Da geht es im Zusammenhang um eine Schriftrolle, auf die Flüche Gottes geschrieben werden. Und dann heißt es in 4. Mose 5 ist das, Vers 23. Und der Priester soll diese Flüche in ein Buch schreiben. Sefer, das ist hier eine Buchrolle, in ein Buch schreiben und sie in das Wasser der Bitterkeit auslöschen. Und er soll die Frau das fluchbringende Wasser der Bitterkeit trinken lassen. Und jetzt haben wir eben hier den Ausdruck, sie in das Wasser der Bitterkeit auslöschen. Das heißt, die Schrift wird abgewaschen in Wasser. Und dann steht nichts mehr auf der Rolle. Ja? Und das ist das gleiche Wort für auslöschen hier, macha, wie in Psalm 51, wo David zweimal in Verbindung mit der Bitte um Vergebung sagt, tilge, lösche meine Sünden. Aus dem Buch der Werke. Ausgelöscht. Dann Daniel 7, Vers 10. Dort wird auch das Gericht Gottes beschrieben, aber nicht dasselbe wie in Offenbarung 20, sondern das Gericht, das stattfinden wird gleich nach der Wiederkunft von Jesus Christus, wenn er kommen wird, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Als Unterschied, dieses Gericht nennen wir das Gericht der Lebendigen. In Matthäus 25, Vers 31 beschreibt der Herr Jesus, wie er kommen wird in Macht und Herrlichkeit in der Zukunft. Ich lese, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Also hier haben wir die Tatsache, die Völker dieser Erde, die die große Drangsalszeit in der Zukunft von 3,5 Jahren überleben werden, die werden dann vor dem Richter erscheinen. Als Lebende, die werden nicht auferstehen, wie die in Offenbarung 20. Darum nennen wir das das Gericht der Lebendigen. Aber diejenigen, die dann verurteilt werden, die werden sterben. Und später nochmals erscheinen vor dem großen weißen Thron und erst dann werden sie in den Feuersee geworfen. Also wir müssen unterscheiden das Gericht der Lebendigen am Anfang, beziehungsweise gerade vor dem tausendjährigen Reich und das Gericht der Toten nach dem tausendjährigen Reich. Beim Gericht der Lebendigen erscheinen die Menschen aller Nationen als Lebende, beim Gericht nach dem tausendjährigen Reich, da werden die Toten, und zwar nur die Verlorenen, werden auferstehen zum letzten Gericht. Nun, in Daniel 7, Vers 10 wird dieses Gericht beschrieben. Ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Auch da in der Mehrzahl wird von den Büchern Gottes gesprochen im Zusammenhang mit dem Gericht. In Jesaja 65 haben wir eine Stelle, die man sehr leicht überlesen könnte. Und zwar im Zusammenhang geht es darum, Gott beschreibt die Gottlosen in Israel und ihr Handeln. Man muss dazu lesen die Verse 1 bis 5. Und dann steht in Vers 6, siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen, ich habe den vergolten. Und in ihren Busen werde ich vergelten, eure Missetaten und die Missetaten eurer Väter miteinander, spricht der Herr, die auf den Bergen geräuchert und mich auf den Hügeln verhöhnt haben. Und ich werde zuvor ihren Lohn in ihren Busen messen. Also Gott sagt, die Abrechnung wird kommen. Und dieser erste Satz von Vers 6 sagt, siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Alles, was der Mensch tut, und hier geht es speziell um Götzendienst, wird vermerkt in den Büchern Gottes. Aber nun Nehemia 13, Vers 14, da spricht dieser gottesfürchtige Mann, ein Diener Gottes, der sich eingesetzt hat für die Sache Gottes im Zusammenhang mit der Stadt Jerusalem und ihrem Wiederaufbau, im Zusammenhang mit dem zweiten Tempel. Und da sagt Nehemia 13, Vers 14, gedenke meiner, um dessen Willen mein Gott, und tilge nicht aus meine guten Taten, die ich am Haus meines Gottes und an dessen Hut erwiesen habe. Nun, hier geht es darum, dass Gott auch die guten Werke der Erlösten aufschreibt. Sie werden notiert. Und Nehemia bittet also, lösche das nicht aus. Wenn ein Mensch Vergebung bekommt, dann werden eben die Vermerke seiner bösen Taten werden gelöscht. Aber im Blick auf Werke, die für Gott und in Gott getan wurden, das sagt Nehemia, lösche sie nicht aus. Auch da haben wir im Hebräischen das Wort macha. Also auslöschen, die Schrift verschwinden lassen. Also, das wäre im Zusammenhang mit den Büchern der Werke der Menschen. Sowohl Gutes als auch Schlechtes wird verzeichnet. Im Zusammenhang mit den verlorenen Menschen müssen wir natürlich noch bedenken, wenn Gott alles aufschreibt, was Sünde ist, dann könnte man sich fragen, ja, und wie ist es mit all den guten Dingen, die ein ungläubiger, ein nicht erretteter Mensch tut? Diese Werke, die man nennen würde gute Werke, die werden genannt in Hebräer 9 tote Werke. Tote Werke sind nicht unbedingt böse Werke, aber es sind Werke, die vor Gott nicht zählen. Die Bibel macht klar, besonders im Römerbrief, der Mensch kann nicht irgendwie durch eigene Leistung errettet werden. Und alles, was er tut, aus sich heraus, und das geschieht immer aus unserem sündigen Wesen heraus, selbst wenn es eigentlich gut scheint, zählt vor Gott nicht. Und darum heißt es in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Also von allen unseren toten Werken, und das beinhaltet eben die bösen Dinge, aber auch die guten Dinge, die aber eben vor Gott nicht zählen, mussten wir gereinigt werden. Ja, man muss sich das mal konkret überlegen. Da spendet einer, aber was ist die Motivation genau dahinter? Wenn er ja nicht Gott nicht dienen will, da kann versteckt dahinter sein auch eigene Ehre oder die eigene Gerechtigkeit suchen, der Stolz auf seine eigene Gerechtigkeit. Und so nennt Gott das eben tote Werke. Ja, gehen wir weiter zum Buch der Tränen. Psalm 56, der Psalmist sagt in Vers 8, beziehungsweise 9, je nach Verszählung in den Bibeln. Die alte Elberfelder zählt jeweils den Titel, der im Original steht, nicht als eigener Vers. Aber es ist eigentlich besser, den auch als Vers zu zählen, denn der ist auch inspiriert. Auch im Psalm 56, wenn es eben heißt, in der Überschrift, dem Vorsänger, beziehungsweise dem Dirigenten, Lam Natseach, das ist der Dirigent über das Tempelorchester und den Tempelchor, nach die Taube der fernen Terebinten, von David ein Gedicht, als die Philister ihn zu Gatt ergriffen. Und jetzt eben Vers 8 beziehungsweise 9. Mein Umherirren zählst du. Lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buch? Nun, auch da kann man leicht darüber hinweglesen, aber was sagt dieser Text? Er macht deutlich die Traurigkeiten der Gläubigen. Und damit in Verbindung die Tränen werden von Gott speziell verzeichnet. Und das macht eben nochmals so eindrücklich klar, dass Gott in voller Tiefe Anteil nimmt an all unseren Nöten. So wie das in Jesaja 69 steht, ein gewaltiger Vers. Jesaja 63, Vers 9. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Und er hob sie empor und trug sie alle Tage vor Alters. Also hier macht die Stelle deutlich, Gott hat Israel durch alle Not hindurch getragen. Aber noch mehr, in ihrer Bedrängnis war Gott selbst bedrängt. Und das macht klar, dass Gott also so mitfühlt, auch in jeder Not, die wir erleben, wie wenn er selber in der Not drin wäre. Und so nimmt Gott Anteil und er verzeichnet das. Sind meine Tränen nicht in deinem Buch? Sagt der Psalmist. Und weiter wird in diesem Vers gesagt, mein Umherirren zählst du. Das heißt, wenn David auf der Flucht war vor Saul, und darum geht es ja in Psalm 55, jeden Tag hat Gott gezählt. Er war keinen Tag auf der Flucht und Gott hätte das nicht wahrgenommen und auch wirklich als gewichtig eingetragen in das Buch. Übrigens, in dem Zusammenhang, der gläubige Überrest in der Zukunft, die 144.000, die werden ja nach Offenbarung 12, dort werden sie dargestellt, der gläubige Überrest aus Israel als diese Frau mit der Sternkrone, die in die Wüste flieht, um dort ernährt zu werden für 3,5 Jahre. Der Bibeltext macht klar, 1260 Tage. Das wird eine Flüchtlingswelle sein, sondergleichen, nicht wahr? Wenn da über 100.000 fliehen auf die Berge vor der großen Drangsal und dann gehen sie nach Jesaja 16 hinüber nach Moab, das heißt in das Gebiet von Jordanien, jenseits des Toten Meeres, und dort werden sie 3,5 Jahre versorgt werden von Arabern. Und übrigens, in dem Zusammenhang muss man das auch sehen beim Gericht der Lebendigen, Matthäus 25. Da sagt doch der Herr zu den einen auf der rechten Seite, ich habe Hunger gehabt und ihr habt mich gespiesen. Und die werden sagen, wann haben wir dich hungrig gesehen? Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also eine Flüchtlingswelle von Abertausenden nach Jordanien und arabische Jordanier werden die dort versorgen. Das ist ein wunderbarer Gedanke, nicht wahr? Aber eben, 1260 Tage und Gott schreibt jeden Tag auf. Und so ist es auch für uns manchmal so, man fragt sich, wie lange geht diese Not und diese Prüfung noch? Aber wir dürfen wissen, Gott zählt jeden Tag und verzeichnet das auch. Jetzt gehen wir zu einem dritten Buch, das wir unterscheiden können, oder ein drittes Verzeichnis in den Büchern Gottes. Das Buch der göttlichen Bestimmungen. Hiob, der durch eine ganz besonders schwierige Prüfung hindurchzugehen hatte, sagt in Hiob 13, Vers 26, denn Bitteres schreibst du über mich auf und lässest mich erben die Missetaten meiner Jugend. Nun, was je nachdem in den Bibelübersetzungen mit verhängt übersetzt wird, heißt wörtlich schreibst. Denn Bitteres schreibst du über mich auf und lässest mich erben die Missetaten meiner Jugend. Das heißt also, das Bittere, das im Leben von Hiob geschah, das hat Gott in einem Buch verzeichnet. Gott hat also jede Not, die er zulässt, die er bestimmt in unserem Leben, hat er verzeichnet in ein Buch. Ja? Auch das zeigt, unser Leben und auch jede Not in unserem Leben ist ganz in Gottes Hand. Übrigens, ein Vergleich mit dem Heidentum. In der Mythologie der Babylonier findet man ja die sogenannten Schicksalstafeln. Und die Babylonier lehrten, der Gott, der die Schicksalstafeln besitzt, der kann quasi das Schicksal der Welt bestimmen. Und es ist ja so, in diesen falschen Religionen, da werden Dinge, die eigentlich Realität sind, pervertiert und verdreht. Es ist ja auch so, wenn in diesen Mythologien die Götter miteinander kämpfen, dann ist das ja so, die Bibel macht klar, hinter diesen Göttern der Heiden verstecken sich Dämonen. 1. Korinther 10, Vers 20. Die Stelle sagt, was die Heiden ihren Göttern opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Also ihre Götter sind eigentlich dämonische Mächte. Nun lesen wir in Offenbarung 12 davon, wie Satan und seine Engel im Himmel mit Michael, dem Erzengel Michael, und seinen ihm unterstellten Engeln kämpft. Und schließlich gewinnt Michael und er wirft den Teufel aus dem Himmel hinaus. Sehen wir eben diese Götterkämpfe, das ist einfach eine Verdrehung, mythologische Verdrehung von etwas, das es in der unsichtbaren Welt tatsächlich gibt, diese Kämpfe in der Engelwelt. Und wenn wir zum Beispiel denken an all die Tempel in den verschiedenen Religionen, dann ist man ja überrascht, wie viele Parallelen da bestehen zum Tempel Gottes. Dem Allerheiligsten hinten, da vorne das Heilige und auch was Tempelgeräte anbetrifft, Altäre und so weiter. Das sind ganz verbannte Parallelen. Und zwar macht ja Hebräer 8 klar, Mose musste die Stiftshütte nach dem himmlischen Original nachbauen, das Gott ihm gezeigt hat. Es gibt einen himmlischen Tempel, das lernen wir auch aus Offenbarung 11, Vers 19. Dort wird der Tempel Gottes im Himmel erwähnt. Und nun ist es so, in den heidnischen Religionen hat Satan die Menschen auch inspiriert, ein Abbild zu machen von diesem himmlischen Tempel. Und darum haben wir diese Ähnlichkeit in den Religionen. Ich habe einmal mit einem Brahmanen gesprochen, der sich bekehrt hatte, der aber lang eben Priester war in einem Hindu-Tempel in Indien. Und er hat mir gesagt, ja, das hat ihn so überrascht, als er zum Glauben gekommen war, eben diese Parallelen zur Stiftshütte. Und dabei ist die Religion ist ja vollkommen das Gegenteil. Aber da sind diese Parallelen. Das kommt eben daher, dass der Teufel zu seiner Ehre, er will sein wie Gott, hat er eben auch diese Tempelanlagen genauso inspiriert. Und nun eben, der langen Rede kurzer Sinn, in der babylonischen Mythologie diese Schicksalstafeln, die zum Beispiel der Gott Marduk, der Hauptgott der Babylonier, in Besitz genommen hatte, das entspricht eben dem, was es wirklich gibt, dass Gott ein Buch hat, in dem er eben die Not und die Bitterkeit verzeichnet. Aber das ist nicht einfach blindes Schicksal, sondern alles ist in Gottes Hand. Und so steht es auch in Psalm 31, dieser sehr bekannte Vers, Psalm 31, Vers 16, in deiner Hand sind meine Zeiten. Errette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Und der Ausdruck meine Zeiten kann man auch übersetzen mit meine Geschicke. In deiner Hand sind meine Geschicke. Also Gott hat alles in seiner Hand. Aber das ist das Wunderbare. Es ist der Gott der Liebe. Der Gott, der vollkommen gerecht ist und der einen guten Plan mit uns hat. Und so wie Jesaja 55 sagt, meine Wege sind höher als eure Wege, so wie der Himmel höher ist als die Erde. Wenn wir denken, das Weltall ist nicht auszumessen, unendlich ist Gottes Intelligenz und Weisheit über uns und darum auch seine Pläne. Auch in den Fällen, wo wir denken, warum? Warum genau so? Warum nicht anders? Aber Gott hat einen guten Plan. Wir werden einmal im Rückblick das sehen und dafür anbeten. Jetzt gehen wir zu einem weiteren Buch im Himmel, die Bibel. Ja, Psalm 119 sagt in Vers 89, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Im Psalm 119 geht es ja um die Bibel, das Wort Gottes. Und in diesem Psalm mit 22 Strophen an je 8 Versen. Also insgesamt 176 Verse, wird fast in jedem Vers wird das Wort Gottes erwähnt. Mit verschiedenen Namen. Deine Zeugnisse, deine Rechtsbestimmungen, dein Wort und so weiter und so fort. Und da heißt es eben in Vers 89, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Da gibt es natürlich Kritiker, die würden sagen, ach was, das ist so eine muslimische Vorstellung, der Urkoran im Himmel und der wird dann herabgesendet. Ja gut, aber auch da ist es, das ist eine Imitation von einer biblischen Realität. Natürlich ist der Koran nicht das Wort Gottes. Und hier geht es darum, eben die Realität ist so, dass Gottes Wort im Himmel feststeht. Und jetzt haben wir ein interessantes, konkretes Beispiel in Daniel 10. Da erscheint ein Engel, dem Propheten, und sagt in Vers 21, doch ich will dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und es ist kein einziger, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Und dann in den weiteren Versen von Kapitel 11 und 12 beschreibt der Engel detailliert Gottes Prophetie über König Kyros von Persien, dann über Alexander den Großen und seine Eroberungszüge, dann geht es weiter über die Ptolemäer, das sind die ägyptischen Könige, und die Seleuziden, die syrischen Könige, und es geht weiter bis in die Endzeit, Daniel 11 und 12. Es umfasst übrigens mehr als 150 erfüllte Prophezeiungen, die man nachweisen kann in der Geschichte, hat sich genau so erfüllt. In meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel habe ich ja das ganz detailliert, all diese Prophezeiungen erklärt und auch die säkulare Geschichtsliteratur gegeben, immer angegeben in den Fußnoten, wo man das nachprüfen kann, dass sich das alles genauso erfüllt hat. Ja, aber jetzt müssen wir uns vor Augen halten, das stand also bereits im Himmel, im Buch der Wahrheit. Und dann hat der Engel Daniel das mitgeteilt, was im Himmel steht, und dann musste er das Buch Daniel vollenden, aufgrund dieser Mitteilungen. Also da sehen wir die Bibel sogar vorher im Himmel, und in der Zeit wird es durch Inspiration, wird die Bibel auf der Erde geschrieben. Und dann noch ein weiteres Beispiel, das in diese gleiche Kategorie gehört, das Zeugnis der 10 Gebote. In Offenbarung 15, Vers 5, da sieht Johannes den himmlischen Tempel. Und er sagt, und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Also er sieht den himmlischen Tempel, und er wird hier übrigens genannt, Tempel der Hütte des Zeugnisses. Die Stiftshütte wurde ja im Alten Testament schon so genannt, die Hütte des Zeugnisses. Aber warum des Zeugnisses? Nun, in 2. Mose 25, Vers 16, im Zusammenhang erklärt Gott Mose, wie die Bundeslade gebaut werden soll. Als Abbild der himmlischen Bundeslade. Und dann heißt es, lege in die Bundeslade das Zeugnis, das ich dir geben werde. Das Zeugnis, was ist das? Das sind die beiden Tafeln mit den 10 Geboten drauf. Die sind das Zeugnis der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Gewissermaßen eine Zusammenfassung der Tora, des Gesetzes Mose. Und das sollte also hineingelegt werden in die Bundeslade. Übrigens, in Offenbarung 11, Vers 19, da sieht Johannes die Bundeslade, die Originale, im Himmel, im himmlischen Tempel. Und eben in Kapitel 15, Vers 5, wird dieser Tempel genannt, der Tempel der Hütte des Zeugnisses. Also mit anderen Worten, der Tempel mit den Tafeln der 10 Gebote. Die sind original im Himmel vorhanden. Das gehört also zum Thema die Bibel im Himmel. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Buch. In Hesekiel 13 geht es um die falschen Propheten zur Zeit von Hesekiel. Und da lesen wir in Vers 8, darum spricht der Herr, der Ewige, also. Weil ihr, er spricht die falschen Propheten an, Eitles redet und Lüge schaut, darum siehe, will ich an euch, spricht der Herr, der Ewige. Und meine Hand wird gegen die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Im Rat meines Volkes sollen sie nicht stehen. Und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben oder nicht mehr eingeschrieben sein. Und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr, der Ewige bin. Also hier wird ein Buch erwähnt, das heißt das Buch des Hauses Israel. Und da sollen nicht einfach alle Israeliten eingeschrieben sein. Wer ist ein Israelite? Ganz einfach. Wer von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, ist ein Israelite. Und da gibt es natürlich noch die Spezialfälle, wenn jemand aus einem anderen Volk übertrat als Proselyt, dann wurde er ein Israelit. Aber dann war es normal, dass er dann eben als Nicht-Israelit eine Israelitin heiratete und die Kinder waren dann wieder solche, die abstammen von Abraham, Isaak und Jakob. Also, ein Israelit ist, wer aus dieser Abstammungslinie hervorkommt. Und hier wird nun erwähnt, von Gott gesagt, die falschen Propheten sind zwar richtige Israeliten nach der Abstammung, aber Gott will sie nicht mehr verzeichnet haben im Buch des Hauses Israel. Und wenn die babylonische Gefangenschaft vorbei ist, sollen diese falschen Propheten nicht aus dem Irak heimkehren dürfen in das Land der Väter. Darum haben wir gelesen, sollen nicht stehen, im Rat meines Volkes sollen sie nicht stehen, sondern also nicht irgendeine Regierungsfunktion bekommen, in das Buch des Hauses Israel nicht mehr eingeschrieben sein und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Nun leiten wir daraus ab, allein Israeliten, die auch innerlich Israeliten sind, das heißt beschnitten am Herzen sind, das heißt wiedergeboren, sollen in diesem Buch eingeschrieben sein. Nicht wahr? Durch die natürliche Abstammung war es so, am 8. Tag musste man beschnitten werden. Und das war das äußere Zeichen, dass man zum irdischen Volk Gottes gehört. Aber verschiedene Bibelstellen im Alten und im Neuen Testament, zum Beispiel Römer 2, 28 bis 29, erklärt, dass der ein richtiger Israelit ist, der es nicht nur äußerlich ist, sondern innerlich am Herzen beschnitten ist. Und das ist ein Ausdruck, um zu sagen, dass er erneuert ist durch die Bekehrung und durch die Wiedergeburt. Und nur solche sollen eben in diesem Buch des Hauses Israel sein. Und in dem Zusammenhang versteht man dann besser Römer 9, Vers 6, wo der Apostel Paulus sagt, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Same sind alle Kinder. Sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Das ist, nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Also hier wird unterschieden, es gibt zwei Arten, wie man Israelit sein kann. Einfach äußerlich, natürlich, aber der Apostel Paulus sagt, aber das sind eigentlich nicht die richtigen Israeliten. Die richtigen Israeliten sind die, die sich auch bekehren, die auch innerlich beschnitten sind. Und das sind die, die eben im Buch des Hauses Israel eingeschrieben sein sollen. Die anderen werden gelöscht. Und dann haben wir ein weiteres Buch, das sehr eng verwandt ist damit, in Malachi 3. Das Gedenkbuch für die Treuen in Israel. Ich muss erklären, Malachi war der letzte Prophet des Alten Testaments. Nach ihm gab es keine Propheten mehr in Israel für Jahrhunderte. Übrigens, im Talmud steht, im Traktat Sanhedrin, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Und in 1. Makkabäer 9, das ist ein Buch, das geschrieben wurde, eben in dieser Zeit, als man in Israel keine Propheten mehr hatte. Dort steht, und war solch Trübsal in Israel, damals im 2. Jahrhundert vor Christus, in der Zeit der Makkabäer, wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Also, das Makkabäerbuch spricht gerade über die Not, es gibt keine Schriftpropheten mehr. Und nun, Malachi war der allerletzte. Und es war eine Zeit des Niedergangs. Das Buch Malachi zeigt, wie die Masse in Israel sich vom Herrn abgewendet hat und wirklich kalte Herzen gegenüber dem Gott Israels hatten, obwohl er sagt am Anfang, ich habe euch geliebt. Und ihr sprechet, worin hast du uns geliebt? Unglaubliche Frechheit. Gott sagt, erklärt die Liebe, seine Liebe gegenüber Israel, und sie sagen, ja, worin zeigt sich das? Und dann kam 400 Jahre Schweigen. Und worin zeigt es sich? Da muss man lesen, Römer 5, Vers 6. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ja, das ist die Antwort auf diese freche Frage in Malachi 1. Aber es gab auch in dieser Zeit einen Überrest von Israeliten, die wirklich umgekehrt waren und dem Herrn die Treue halten wollten. Und von denen ist die Rede in Malachi 3, Vers 16. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Also wer zum Überrest Israels gehört, durch Umkehr, wird von Gott noch speziell verzeichnet. Und auf alle diese bekehrten Israeliten hat Gott ein besonderes Auge. Und ganz wichtig, Römer 11 erklärt, dass es eigentlich in jeder Zeit der Geschichte einen Überrest in Israel gab. Dort in Römer 11 wird dann erwähnt, zum Beispiel die ganz besonders schwierige Zeit von Elia. Und Elia hatte ja gesagt, ich habe sehr für den Herrn geeifert und ich bin allein übrig geblieben. Und dann kommt die göttliche Antwort. Ich habe mir 7000 übrig gelassen, die dem Baal das Knie nicht gebeugt haben. Er dachte, ich bin der Einzige noch. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Es gibt immer einen Überrest. 7000, die so treu sind. Und der Punkt ist eben der, Elia konnte das wissen, dass er nicht der Einzige war. Denn wenn wir lesen in 1. Könige 17, da hat er zuvor eine Begegnung gehabt mit Ovadia. Das war ein gottesfürchtiger Minister von König Ahab. Und von diesem Ovadia erfuhr er, dass dieser treue Mann 100 Propheten versteckt hatte und die ständig ernährte, für ihre Ernährung sorgte. Also Elia wusste von mindestens 101 einem Treuen. Und er sagt trotzdem, ich bin allein übrig geblieben. Und das hatte Konsequenzen. Gott sagt ihm darauf, geh hin und er soll Elisa salben als Nachfolger. Und dann wurde er aus seinem Dienst herausgenommen. Und es ist die einzige Sünde von einem alttestamentlichen Gläubigen, die im Neuen Testament wiederholt wird. Nicht wahr, dass Abraham Unglauben hatte, auch Sarah gelacht hatte. Diese Dinge werden nie mehr im Neuen Testament erwähnt. Die Taten wurden gelöscht. Aber diese eine Sünde von ja, Treue, Hochmut bei Elia, die wird im Neuen Testament in Römer 11 erwähnt. Und gerade da in Römer 11, Vers 5 wird eben erklärt, auch in der heutigen Zeit der Gnade, obwohl die Masse in Israel den Messias abgelehnt hatte, gibt es auch in dieser Zeit einen Überrest nach Wahl der Gnade. Gott hat einen Überrest auch in dieser Zeit. Und das sind all die bekehrten Juden. Seit der Verwerfung des Herrn Jesus bis heute und noch bis zur Entrückung. Das ist dieser Überrest nach Wahl der Gnade, der natürlich nach Galater 3 mit allen Gläubigen aus den Heidenvölkern zusammengefügt ist, so dass Gott dort sagt, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Vor Gott hat man keinen Vorzug, wenn man jüdische Abstammung hat. Und sie gehören alle zusammen, aber trotzdem eben unterscheidet Gott in Römer 11 diesen Überrest aus Israel in der heutigen Zeit. In jeder Zeitepoche gibt es einen Überrest. Und auch nach der Entrückung der Gemeinde wird es einen Überrest geben. Zuerst werden sich die 144.000 bekehren und dann in der Drangsal sogar ein Drittel der Bevölkerung. Und das ist wahr für alle Zeiten, auch für die Zeit von Malachi. Und darum lesen wir eben hier von diesem Gedenkbuch. Und da werden die Treuen, die aus dem Überrest Israels, die werden da verzeichnet. Ich habe noch hingewiesen auf Jesaja 10, 20 bis 21, eben gerade zu diesem Begriff des Überrestes. Da geht es um den Überrest in der Zukunft nach der Entrückung der Gemeinde. Und es wird geschehen an jenem Tag. Das ist ein typischer Ausdruck für die Endzeit. Jener Tag. Das ist jene Zeitepoche des Endes. Kommt so oft vor. Und es wird geschehen an jenem Tag. Da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Das ist eben der treue Überrest nach Wahl der Gnade. Jetzt haben wir noch ein weiteres Verzeichnis. In Psalm 86 finden wir das Buch des Völkerverzeichnisses. Dort wird gesagt, der Herr wird schreiben beim Verzeichnen der Völker. Dieser ist da selbst geboren. Da werden Afrikaner erwähnt, Kusch. Da werden Libanesen erwähnt, Tyrus und so weiter. Und von diesen nicht-israelitischen Völkern wird gesagt, dass Gott sie, all diese Völker am Anfang des tausendjährigen Reiches verzeichnen wird. Genau wo jemand herkommt. Und im Zusammenhang wird dann gesagt, und ganz speziell verzeichnet werden die Menschen, die in Jerusalem geboren sind. Aber eben daraus leiten wir ab, der Herr macht ein Verzeichnis der Völker. Dieser ist da selbst geboren. Und dann das Buch des Lebens. Als Beispiel Psalm 69, da lesen wir in Vers 28, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht mehr eingeschrieben sein mit den Gerechten. Das ist wieder ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Das wird im zweiten Teil das Hauptthema sein. Aber vorher noch ein weiteres Buch, das Buch mit den sieben Siegeln. In Offenbarung 4 geht Johannes in den Himmel. Er sieht den Thron Gottes im Allerheiligsten. Die vier Cherubim, Engel rund um den Thron Und er sieht auch alle entrückten Gläubigen, dargestellt in den 24 Ältesten. Und er sieht hunderte von Millionen Engeln, alle im himmlischen Allerheiligsten. Und jetzt lesen wir in Offenbarung 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, mit 7 Siegeln versiegelt. Das ist sehr speziell. Wenn etwas versiegelt wurde, dann war es normal ein Siegel. Aber hier haben wir ein Buch mit 7 Siegeln. Übrigens, es ist ja allen bekannt, die Entdeckungen der Schriftrollen von Qumran, von biblischen und außerbiblischen Schriftrollen in 11 Höhlen in den Jahren 1947 bis 1956. Das hatte damals Mut gemacht, noch weitere Höhlen abzusuchen in der Wüste. Und so wurden dann an anderen Orten auch Schriftrollen entdeckt, im Wadi Murabbaat, im Wadi Nachal Khever und auch im Wadi Arugot, gleich neben Engedi, und auch im Wadi Delia. Und dort hat man tatsächlich Überreste eines Buches mit 7 Siegeln entdeckt. Also, man kennt das, aber es ist wirklich der einzige Fall, der so archäologisch belegt ist. Das Phänomen von 7 Siegeln. Kann man übrigens anschauen im Israel-Museum in Jerusalem. Lohnt sich. Ja, und jetzt ist es so, dieses Buch ist das Buch der Gerichte, die nach der Entrückung bis zur Wiederkunft Christi in Herrlichkeit über die ganze Erde hereinbrechen werden. Und dort sind alle diese Gerichte, die noch kommen werden, sind verzeichnet. Also ganz ähnlich wie Gott eben das Schicksal jedes einzelnen Menschen verzeichnet, wird hier das Schicksal der Gerichte über diese Welt und übrigens in der Offenbarung ganz besonders über Europa, dem einstigen christlichen Europa, beschrieben. Der Herr Jesus, das Lamm Gottes, öffnet dann ein Siegel, das zweite, das dritte und so weiter. Und dann das 7. Siegel, das eröffnet die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren und besteht aus 7 Posaunengerichten, wobei die 7. Posaune dann besteht aus 7 Schalengerichte. Und dann kommt der Herr Jesus in Offenbarung 19 als König und Richter der Welt. Gut, jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde, und dann schauen wir uns noch das geöffnete Büchlein an und dann geht es um das Buch des Lebens.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Das Buch des Lebens.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.